Hallo zur heutigen Gruppentherapie. 90s ohne Red Flags ist wieder am Start und ihr hattet richtig viele Fragen. Und ich versuche euch, das Thema heute so gut es geht zu beantworten. Es geht um den Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern. Das ist bei mir schon seit einem Dreivierteljahr der Fall, dass ich keinen Kontakt zu meiner Mutter habe. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das wirklich thematisieren möchte und habe mich bewusst dafür entschieden, mit ordentlich Herzrasen und viel Atmen, weil ich glaube, dass das Schweigen und diese beschämte Haltung dazu überhaupt nicht zielführend ist. Ich möchte weder mich noch meine Mutter beschämen. Wir sind nicht allein damit. Wir sind, eines von so vielen Mutter-Töchter-Gespannen, bei denen das der Fall ist. Das ist so ein Thema, das generationenübergreifend ist. Und durch dieses Schweigen, durch dieses beschämte, betretene im Umgang damit, ändert sich nichts. Ich glaube, nur wenn wir darüber reden, im besten Fall miteinander, aber auch öffentlich, wird sich da was bewegen an dieser Mutterwunde, an diesem Mutter-Tochter-Trauma, was sich so vehement durchzieht. Das einmal vorweg, aber jetzt checken wir erstmal ein. Die heutige Episode ist gesponsert von Dilling. Dilling macht faire und nachhaltige Wolle, Seide, Baumwollkleidung, vor allem für Kinder und Babys, auch für Frauen und Männer. Und die Sachen sind so weich und warm und wunderbar. Ich trage das seit Jahren. Und meine ganzen Wollshirts, ich habe gerade zwei übereinander, die halten auch Jahre. Ich wasche die immer im Wollwaschgang, immer mit Wollwaschmittel. Und es ist ein Traum, jeden Winter aufs Neue nicht frieren zu müssen. Unsere Kinder sind von oben bis unten in Wolle eingekleidet, haben darüber dann ihre Outdoor-Schicht und das war's. Mit meinem Code SCHWARZBERG20, alles kleingeschrieben, bekommt ihr vom 2. bis 9. November 20% Rabatt auf alles bei Dilling. Diesen Code gibt's immer zweimal im Jahr, im Mai und im November, also nutzt den für den Winter. Wie seid ihr heute da? Wie bin ich heute hier? Ich komme aus den Ferien und ich hatte sehr erholsame Ferien. So von der Sorte, wir machen gar nicht viel. Wir schlafen jeden Tag bis 8. Für Eltern mit Kindern ist das Ausschlafen. Und dann frühstücken wir und dann gehen wir mit dem Hund raus und zack, ist dann irgendwie auch schon Mittag. Und die Kinder haben beide gerade Lego für sich wiederentdeckt. Lego Duplo, wisst ihr noch? Ich habe Lego Duplo geliebt. Ich habe immer Bauernhöfe damit gebaut. Und für mich war das Bauen auch viel spannender als das wirkliche damit Spielen. Klassisches Autismus-Ding übrigens. Naja, auf jeden Fall gab es hier richtig viel Lego-Sessions. Und wir haben auch die Studio Ghibli-Filme für uns entdeckt. Kennt ihr die? Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Und wir haben jetzt Mein Nachbar Totoro geguckt und das ist so ein süßer Film. Ich liebe Filme der 80er bis so 2000er, weil es noch viel mehr auf den Dialog ankommt, weil die noch so viel langsamer sind, so viel ruhiger. Es macht so viel, also es entschleunigt mich und es gibt mir so viel mehr, solche Filme zu gucken, als dieses ganze Schnelllebige, was jetzt häufig eben passiert. Naja, auch das haben wir geguckt und ich hatte Zeit zum Lesen, Leute. Ich habe 4 Bücher gelesen. 4 Bücher. Und 3 davon hitten auch genau dieses Mutterwunden-Thema, weil ich natürlich auch gerade vieles mit dem Blick darauf konsumiere und mir das ganz oft auffällt. Das ist so, wie wenn man schwanger ist, sieht man plötzlich überall schwangere Leute. Ich sehe überall gerade das Mutterwunden-Thema. Und es ist aber auch wirklich so, egal mit wem ich spreche, ich hatte auch in den Ferien 2 tolle Treffen. Und in beiden Fällen kam das Thema dann auf den Tisch und in beiden Fällen betraf das die Personen auch, halt immer in einem unterschiedlichen Ausmaß. Das muss nicht immer der fette Kontaktabbruch sein als letzte Maßnahme, aber diese Konflikte mit der eigenen Mutter, Jesus, das ist ein Ding, Leute, das ist ein Ding. Auf jeden Fall hatte ich tolle Ferien. Ich habe heute Nacht richtig beschissen geschlafen. Irgendwie hat heute ein Kind an mir geklebt. Aber ich bin echt gut drauf. Freue mich jetzt auf die Podcast-Aufnahme. Ja, so sieht's bei mir aus. Ich hoffe, ihr konntet auch kurz einchecken, in euch gehen. Und dann machen wir gleich mit dem Thema weiter. Ihr habt mir viele Fragen mitgegeben. Und ich hatte erst überlegt, ob ich direkt auf die Fragen antworte. aber habe gemerkt, nee, das wird dann irgendwie so ein losgelöstes Ding. Deswegen würde ich einfach erstmal damit anfangen, wie das passiert ist mit dem Kontaktabbruch zu meiner Mutter. Ich kann gleich vorweg sagen, absolut nichts davon war geplant. Und ich habe auch nicht gedacht, dass das passieren wird und dass das so lange gehen wird und dass ich tatsächlich die Person sein würde, von der das ausgeht und die da so eine Klarheit drin gefunden hat und das durchzieht. Also komplette Überraschung für mich 2025, so viel steht fest. Es ist schon immer ein schwieriges Verhältnis gewesen, aber mir war das lange nicht bewusst. Weil meine Mutter immer gesagt hat, wir haben eine ganz besondere Beziehung, auch durch den Tod meines Vaters. Und das habe ich übernommen, denn als Kinder, die Dinge, die wir gesagt bekommen, die werden wirklich unsere Realität. Der Spruch ist nicht, er klingt abgedroschen, aber es ist wirklich so. Wir Kinder nehmen ja das auf, was uns an Worten gegeben wird. Und genauso wie wir heute unsere Kinder begleiten und ihnen in der Wut sagen, du bist wütend, ich bin für dich da, so haben wir damals oder habe ich damals geglaubt, okay, wir haben diese besondere, intensive Beziehung. Bin ja auch ein Gilmore Girls Kind, mich sehr in der Serie wiedergefunden. Aber es ist eben nicht nur eine Feel-Good-Serie. Es ist nicht nur ein enges Band zwischen Lorelei und Rory, sondern es ist eben auch eine Parentifizierung und eine grenzüberschreitende Beziehung, in der die Tochter sehr viel mehr Verantwortung tragen muss, als es eigentlich ihre Aufgabe wäre. Und in der die Mutter durchaus manipulativ agiert, ja, damit die Tochter so ist, wie sie sich das wünscht. Und wenn Rory nicht so ist, wie Lorelei sich das wünscht, wenn sie ihr Studium abbricht, wenn sie Jess datet, dann lässt ihre Mutter sie das mit Liebesentzug spüren. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns kennen und das ich auch kenne. Mir war das ganz lange nicht bewusst. Ich hatte mit 25 damals einen Burnout und war damals ja in Therapie ein Jahr. Und der Therapeut hat angefangen, Familiengeschichte aufzuarbeiten, diese ganze Familienanamnese zu machen über 5 Sitzungen oder so. Und für mich war das damals ganz neu und ganz spannend. Ich hatte mich gar nicht so genau damit beschäftigt. Wir haben erstmal sortiert, wer ist wer in meiner Familie. Ist mein Onkel jetzt eigentlich das Kind von meinem Opa und meiner Oma oder von meinem verstorbenen Opa und meiner Oma? Also so ganz zentrale Fragen, die einem als Kind gar nicht so bewusst sind, die besprochen werden oder die den Erwachsenen klar sind und die besprochen werden, wenn man nicht dabei ist oder wenn man noch gar nicht geboren ist, aber die dann irgendwie nie mehr so richtig kindgerecht aufbereitet werden, würde ich sagen. Ja, solche Dinge haben wir besprochen. Und er war damals auch die erste Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Dinge, die meine Mutter macht, nicht okay sind. Und ich weiß noch, wie ich da saß, völlig zur Salzsäule erstarrt und dachte, hä? Wow, krass. Und was mir an dieser Therapie in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich auf Abstand zu meiner Mutter gegangen bin. Also das habe ich auch kommuniziert, dass ich gerade viel Zeit für mich brauche. Ich war halt mitten in so einem Burnout. Burnout ist ja auch einfach nur ein umgangssprachlicher Begriff für einen Zusammenbruch, für eine erschöpfungsbedingte Depression. Und heute steht ja auch auf meinem Diagnosezettel depressive und Angststörung. Naja, und ich bin damals bewusst in die Distanz gegangen, weil ich das brauchte, weil ich diese Zeit für mich brauchte und diesen Abstand. Und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, als wir wieder Kontakt hatten, war, du brauchst jetzt aber nicht glauben, dass du mir irgendwas aus deiner Therapie anlasten kannst. Und der Satz, der sitzt bis heute. Ich finde, der sagt sehr viel aus. Ja, puh. Meine Atmung geht ein bisschen schneller. Das ist ein aufregendes Thema für mich. In den 10 Jahren danach war unsere Beziehung schwierig. Ich habe angefangen, mich ein wenig abzunabeln, mich aufzulehnen. Ich habe versucht, Grenzen zu ziehen. Ich habe versucht, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und dass darauf eingegangen wird. Aber für Ängste wurde ich oft ausgelacht und ich war immer noch die Person, die, naja, ein bisschen zu sensibel ist, oder? Und meine Grenzen wurden auch nicht so wirklich beachtet. Wenn ich Regeln vorgegeben habe in meinem Haus, wurden die nicht wirklich eingehalten. Und ein ganz, ganz großes Thema, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist das Thema Geschenke. Geschenke sind, glaube ich, die Sprache der Boomer-Generation. Und das meine ich in keinem Fall wertend. Es ist so krass. Also meine Mutter ist eine Person, die immer Geschenke macht. Jedes Mal, wenn sie zu uns gekommen ist oder wir zu ihr, gab es Geschenke. Teilweise ist sie aus ihrer Stadt zu uns gefahren, 20 Kilometer, um uns etwas zu bringen, was sie irgendwo gekauft hat, worum ich nicht mal gebeten habe und was ich nicht mal wollte. Und wenn ich dann gesagt habe, ich will das nicht, war sie beleidigt. Jesus, das hat mich total fertig gemacht, weil es einfach entgegen meiner Sprache der Liebe war und weil es vor allem entgegen meiner Werte war. Ich bin ein Mensch, der eher minimalistisch lebt, weniger Zeug, mehr Zeit. Lieber mal was Hochwertiges kaufen, wenn man es wirklich braucht. Ansonsten reparieren, ne? Kleinanzeigen, Vinted und so. Also das sind so die Dinge, die ich nutze und das sind die Werte, nach denen ich lebe. Und dem stand es halt völlig entgegen. Ich wollte halt auch nicht, dass meine Kinder in so einem Konsumübermaß aufwachsen. Und ja, das war auf jeden Fall ein Dauerbrenner-Thema. Und ich bin fast irre geworden, weil ich habe dann manchmal was gesagt und dann ging das irgendwie ein, zwei Wochen gut und dann fing das wieder an. Und irgendwann bin ich natürlich wütend geworden und bin halt auch deutlicher und lauter geworden, weil ich mich nicht gehört gefühlt habe. Und dann kamen halt so eine patzigen Antworten wie, ja, dann schenke ich halt gar nichts mehr. Und ich habe tatsächlich gesagt, ja, genau, das will ich, danke. Aber es ging trotzdem weiter. Und ich bin der Sache nie richtig Herr geworden. Und es hat mich immer geärgert und immer gewurmt. Und es war irgendwann so ein Level erreicht. Wer hätte gedacht, dass man jemanden mit Geschenken zur Weißglut bringen kann, ne? Und damit irgendwie einen Kontaktabbruch einreißt. Naja, es ging irgendwann so weit, dass ich schon Wut in mir hatte und Herzrasen, wenn meine Mutter nur die Handtasche geöffnet hat. Dann habe ich schon gedacht, tief einatmen, tief ausatmen. So zogen sich diese nicht Bedürfnisse erfüllenden oder akzeptierenden, erfüllen muss sie mir die heute nicht mehr, Grenzen nicht wahrenden Dinge, die wurden immer mehr und es gibt auch so ein paar innerfamiliäre Konflikte, die würde ich jetzt nicht auspacken wollen, die auch unsere Beziehung belastet haben. Das sind Geschichten rund um meinen Vater, aber das sind auch Geschichten, die mit meinen Großeltern zu tun haben. Und es war letztes Jahr Weihnachten, dass wir noch zusammensaßen, ein letztes Glas Wein getrunken haben. Ich wollte gleich ins Bett gehen und wir haben noch kurz gesprochen. Meine Mutter brachte einen Vorwurf, dass es sie enttäuscht und verletzt, dass ich keinen Kontakt zu ihrer Familie habe. Ich muss dazu sagen, dass das Wort enttäuscht für mich, glaube ich, eines der größten und schlimmsten Wörter ist, die es gibt. Ich habe erst in der Therapie gemerkt, dass ich dieses Wort selbst nicht benutze in meinem alltäglichen Sprachgebrauch. Ich habe erst in der Therapie damit angefangen, dieses Wort wertfrei, unbelastet zu benutzen, also das zu lernen. Weil das halt so ein Dauerthema in meiner Jugend war. Meine Mutter war angeblich nie wütend, sie war immer nur enttäuscht. Also sie hat es als Waffe genutzt. Dementsprechend hatte das auch eine Wirkung auf mich an Weihnachten. Und vor allem ist es ein Thema, das wir sehr, sehr, sehr oft schon hatten. Ich habe als Jugendlicher den Kontakt zu der Familie meiner Mutter abgebrochen, also zu ihren Eltern und Geschwistern, weil sich das für mich nie nach Familie angefühlt hat, nie nach Sicherheit und Wohlfühlen, sondern nach Kämpfen und ungeklärten Machtverhältnissen und Bewerten und Schlechtreden. Oh, ich fand es immer ganz schlimm als Kind und habe eben als Jugendliche entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Das finde ich rückblickend eine ganz schön heftige Entscheidung und eine ganz schön mutige Entscheidung für eine Jugendliche. Und das zeigt mir auch, wie schlimm sich das für mich angefühlt haben muss, dass ich in einem so jungen Alter diese Familienseite komplett auf Abstand gesetzt habe. Ich hatte lange Sorge, dass ich das bereuen würde, wenn zum Beispiel meine Großeltern sterben. Das ist mittlerweile passiert. Und ich habe es trotzdem nicht bereut. Ich war bei keiner der beiden Beerdigungen und ich bin fein damit. Für mich ist das keine Familie. Das ist vielleicht Verwandtschaft, aber es ist keine Familie. Und ich halte das bis heute so und ich habe das nie bereut. Also ich gehe da auch bewusst in die Distanz und wenn das Thema kommt, dann blocke ich das auch ab und sage halt, ich habe da eine klare Haltung zu und das weißt du. Und das Faszinierende ist übrigens, ich habe ja einen Bruder, der ist 10 Jahre jünger. Glaubt ihr, dass er sich das anhören muss? Nein, muss er nicht. Ich bin die Person, die sich dann anhören darf, warum ich nicht zur Beerdigung gehe, warum ich keinen Kontakt zur Familie will, die dann irgendwie plötzlich auf so einem Nuller Geburtstag, wo mein Opa damals noch gelebt hat, irgendwie angehalten wurde, jetzt geh doch mal zu dem und rede mit dem. Mein Bruder, der 10 Jahre jünger ist, der muss das nicht. Das bin ich. Das ist ein Mutter-Tochter-Thema. Und es fuckt mich so ab. Es macht mich so wütend. Und es kam an Weihnachten zur Sprache. Und ich habe noch versucht, wirklich empathisch und erklärend zu sein. Und dann ist es aber gekippt. Meine Mutter ist sehr ausfallend gegenüber meinen Großeltern geworden. Und das habe ich dann unterbunden. Und ich habe auch gesagt, dass ich es ätzend finde, dass ich als Kind gerade, also dass erstens Weihnachten dafür kein Platz ist, dass zweitens das überhaupt nicht geht und drittens ich als Kind das wieder mal einfangen muss, dass ich als Kind wieder mal diese erwachsene Person sein muss, die das jetzt beendet. Und ich bin mit so einer Wut ins Bett gegangen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war so wütend und habe dann eine Nachricht angefangen zu schreiben, in der ich schon fast sagen wollte, ich hätte es wissen müssen. Wenn ich über meine Großeltern rede, dann passieren solche Dinge. Und ich habe innegehalten zum ersten Mal und habe gedacht, nein, das ist nicht meine Schuld und das ist nicht meine Verantwortung. Das ist meine Mutter und die ist eine erwachsene Person. Die hat es einfach nicht in so einer Wortwahl auszudrücken und die ist die Person, die wissen sollte, dass man das an Weihnachten nicht macht. Und da ist das gekippt und da ist was in mir zerbrochen und ich konnte das nicht wieder zurückkippen. Diesen Schalter konnte ich sonst immer meiner Mutter zuliebe zurückkippen und es ging nicht mehr. Ich weiß noch, dass als ich aus dem Bad kam, sie dann auch so super freundlich war und gute Nacht. Und das ist auch so ein Sinnbild, ne, für dieses Nichtreden, für dieses Schweigen. Und wir haben uns danach nicht gesehen, eine ganze Weile, weil ich auch nicht konnte. Und das ist auch ein Gefühl, das mich schon länger begleitet, das fühlt sich ein bisschen nach Ertragen an. Eine Freundin hat mich mal gefragt, liebst du deine Mutter? Ja, natürlich. Magst du deine Mutter? Und die Antwort darauf fiel mir schwer. Und dann habe ich Ende Januar mit meiner Therapie begonnen. Ich hatte sie bis dahin, ich glaube, nicht gesehen. In der zweiten Therapiesitzung hat eine Person aus der Gruppentherapie über ihre Mutter gesprochen und die Geschichte war eine andere, aber das Muster, das Verhalten dahinter war dasselbe, diese narzisstischen Züge, die sich da zeigen. Die Mutter, die das Kind nicht wirklich um seiner selbst willen liebt, sondern als Verlängerung von sich selbst, die eben dem Kind nicht geben kann oder konnte, was es eigentlich gebraucht hätte. Und das hat mich so umgehauen. Also ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich atme recht viel in der Folge und mein Herz schlägt auch recht schnell. Ich kann aber meiner Angst ganz gut gerade die Hand halten. In dem Moment konnte ich das aber nicht. Meine Angst ist in meine Brust gekrochen. Ich habe so ein hämmerndes Herzrasen gehabt. Die Panik ist meinen Hals hochgekrochen. Mir ist schon richtig schwindelig geworden und ich habe gemerkt, ich muss jetzt, also mein erster Gedanke war, nein, nein, du wirst nicht die Person sein, die in der zweiten Therapiesitzung eine Panikattacke kriegt. Zumal ich auch nicht wusste, dass das eine Panikattacke ist. Ich kannte das Gefühl aus meinen Anfang 20er Jahren. Das war auch eine Zeit, in der es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging. Und erst durch die Therapie habe ich dann die Worte dafür bekommen, dass das eine Panikattacke ist. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, du willst nicht die Person sein jetzt, die hier mit der Panikattacke ist. Aber du kannst halt auch einfach jetzt nicht gleich umkippen. Das wird sonst passieren. Also habe ich angefangen zu reden. Oh Leute, ich habe so viel geheult, ich habe so viel geatmet. Die Angst ist tatsächlich kleiner geworden und meine größte Befürchtung war, dass alle ausrasten, also dass alle mega hektisch werden, weil meine Mutter so eine Person war, die so Krankheit und sowas alles überhaupt nicht aushalten konnte und dann eben sehr hektisch wurde. Naja, auf jeden Fall, niemand ist hektisch geworden. Alle sind total ruhig geblieben und haben mir einfach zugehört. Und das war eine ganz neue Erfahrung. Und diese Therapiesitzung hat krass nachgewirkt. Es ging mir in den Tagen danach so schlecht. Ich habe so viel geweint. Da ist so ein richtiges Fass aufgegangen und mir ist bewusst geworden, boah, krass, meine beiden Trauma, die mich seit meiner Kindheit prägen, sind meine Eltern. Ein Elternteil verstorben Das andere, naja, ich habe es gerade geschildert. Und das war heftig. Ich würde sagen, das Dritte, was mich noch doll geprägt hat, ist, dass ich ja erst sehr spät als Autistin mit ADHS diagnostiziert wurde und dementsprechend da so mein Leben lang unterm Radar gelaufen bin und immer sehr angepasst war und normal in Anführungsstrichen sein wollte. Ja, aber diese beiden Trauma sind so richtig hochgeschossen und ich konnte damals noch nicht für mich einstehen und sagen, hallo Therapeutin, ich hätte gerne eine Einzelsitzung oder zwei, weil ich komme alleine hier gerade eigentlich gar nicht raus aus dieser Traurigkeit und aus dieser Angst und aus diesen ganzen Gefühlen, sondern ich habe es dann bis auf die nächste Woche geschoben, als wieder Gruppentherapie war. Das würde ich heute auf jeden Fall anders machen. Aber ich habe damals meiner Mutter eine Sprachnachricht aufgenommen. Ich habe noch gedacht, dass das nicht geht, dass ich ihr das persönlich sagen muss. Aber ich konnte nicht. Und dann habe ich eine Sprachnachricht angefangen aufzunehmen, weil ich halt auch dachte, die muss ich ja im Zweifel nicht abschicken. Aber ich kann das, was da in mir ist, erstmal aussprechen und aufnehmen. Und dann kann ich ja gucken, ob ich das abschicke. Das ist eine Dreiviertelstunde Sprachnachricht gewesen. Ich habe viel geweint und ich habe viel erzählt über meine Gedanken und Gefühle und meine Perspektive auf meine Kindheit und Jugend. Gerade so Themen, Bedürfnisse, Grenzen, Manipulation. Habe viele Beispiele gegeben, ich hatte viele Fragen, viele Wünsche und habe auch den Wunsch geäußert, dass sich etwas verändern muss, dass ich nicht die Einzige sein kann, die die Verantwortung trägt. Und nur wenn sich etwas verändert, kann ich diese Bindung, diese Beziehung weiterführen. Ich muss dazu sagen, dass mir in dem Moment nicht bewusst war, dass das der Anfang vom Kontaktabbruch war. Nee, es war mir nicht bewusst. Ich habe die Nachricht dann wirklich abgeschickt. Es gab noch ein, zwei Nachrichten dazu. Und das war's. Und es war erstmal ein ganz, ganz krasses Gefühl. Also es war ein Oh mein Gott Gefühl. Wer bin ich? Und wo ist Maria hin? Die doch immer so schön gehört hat und so angepasst war und so ein Vorzeigekind. Es lief doch immer alles. Normschön, erfolgreich, Hund, Mann, Kinder, alles erfüllt. Und ich hatte das Gefühl, diese Person halt irgendwie nicht mehr zu erfüllen und dass die halt völlig außer Rand und Band geraten ist. Es sind halt so Dinge, meine innere Stimme, das merke ich, ist oft die Stimme meiner Mutter. Und die war sehr aktiv. Und ich musste erstmal lernen zu erkennen, dass das die Stimme meiner Mutter ist und dass die Schuldgefühle, die ich mir selber einrede, eine Verlängerung der Schuldgefühle sind, die mir eingeredet wurden. Das war ein Prozess, der ging tatsächlich schneller, als ich dachte. Der kam aber auch im letzten Dreivierteljahr immer mal wieder auf. Immer mal wieder saß ich in der Therapie und jemand meinte, Moment, stopp, welche Stimme redet da gerade? Kannst du das identifizieren, wer da gerade eigentlich mit dir spricht? Das hört sich ein bisschen an, als wäre ich schizophren, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und die dritte Welle war dann tatsächlich Befreiung. Da war ganz viel Befreiung, nicht mehr funktionieren zu müssen. Und ich wollte auch nicht mehr funktionieren. Es gab ganz viel Traurigkeit auch, weil natürlich will ich nicht das Kind sein, das den Kontakt zu den Eltern abbricht. Ich will nicht das Kind sein, das zu einer ganzen Familienseite keinen Kontakt hat. Ich habe schon keinen Vater. Das ist, also, da war ganz viel Einsamkeit ist aufgekommen, ganz viel Verletztheit. Und ich kann euch sagen, in den Monaten nach diesem Kontaktabbruch, die Therapie war so anstrengend. Ich habe ein halbes Jahr keine Bücher gelesen. Ich konnte einfach keine Bücher lesen. Ich habe ein halbes Jahr lang Harry Potter gelesen, alle 7 Teile, weil ich so ein großes Bedürfnis nach diesem Sicherheits-Zuhause-Gefühl hatte, aber ich konnte keine Bücher lesen. Ich habe auch, glaube ich, nur so Komfortserien und Filme geschaut, weil da so viel in meinem Inneren sich bewegt hat. Da waren so viele innere Prozesse aktiv und es kamen auch ganz viele Erinnerungen wieder. Also ich kannte die Erinnerungen, aber ich habe viel geträumt und in Gesprächen oder beim Spazierengehen und so in allen möglichen Situationen, wenn ich einen Film geschaut habe oder so, es kamen also ganz viele alte Erinnerungen auf, die ich auch nochmal neu und anders sehen konnte. Und damit kamen natürlich immer mehr Themen auf, die ich dann abarbeiten konnte. Ja, ich würde sagen, das war so der kurz zusammengefasste Prozess nach diesem Kontaktabbruch. Und dieser Kontaktabbruch steht bis heute weil ich ganz klar sage, wenn sich nichts verändert, bin ich nicht dazu bereit, in Kontakt zu treten, weil es mir nicht gut tut, weil es mich verletzt, weil es mir schadet. Deshalb halte ich daran fest. Und bisher bewegt sich noch nichts. Es gibt noch ganz viel mehr Themen, die da eigentlich mit zugehören. Nämlich, was ist mit anderen Familienmitgliedern? Was ist mit meinen Kindern? Und so weiter und so fort. Ich habe mich dazu entschieden, heute einfach einmal diesen Kontaktabbruch zu schildern und in weiteren Folgen über andere Punkte zu sprechen, weil das hier sonst eine sehr umfangreiche Podcast-Folge werden würde. Ihr habt noch Fragen mitgegeben. Auf die würde ich gern noch eingehen. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Die eine Frage ist, overwhelmed und gelähmt bezüglich all den möglichen Lebenskonzepten, die man leben kann. Ins Tun kommen, sich für eine Sache entscheiden. Wie geht das? Also das große Entscheidungsthema. Ich kann dazu sagen, was mir geholfen hat. Ich kenne das Gefühl. Damit kann ich erstmal anfangen. Ich kenne das Gefühl. Ich glaube, dass die Person damit sowas von nicht alleine ist, auch weil es eine der meist gerankten, gevoteten Fragen war im Gruppentherapie-Channel. Und ich kenne das Gefühl auch. Ich hatte das ganz besonders vor der Entscheidung, wo und wie wir leben wollen, wenn wir aus der Großstadt weggehen, ob wir aus der Großstadt weggehen, weil ich mich völlig erschlagen gefühlt habe von diesem Potpourri an Möglichkeiten, die das Leben bereithält. Und ich habe aber gemerkt, wie Jahre vergangen sind und dass das Schlimmste eigentlich war, wenn ich mich nicht entscheide, dann verpasse ich mein Leben. Dann lebe ich zwar ganz viele Rollen und ganz viele Leben und Vorstellungen davon und halte mir die alle offen, aber mit diesem Offenhalten verpasse ich eigentlich mein Leben. Das Zweite ist etwas, was mir gesagt wurde, ich weiß nicht mehr von wem, aber da ging es darum, dass man Entscheidungen nicht für die Ewigkeit trifft, sondern für jetzt. Immer wieder für jetzt. Und daraus entwickelt und bildet sich das eigene Leben. Und nicht jede dieser Entscheidungen wird sich vielleicht als richtig herausstellen, aber auch das ist okay, weil wir halt aus Fehlern lernen und gescheiter werden. Und dass es auch gar nicht so sehr um richtige oder falsche Entscheidungen geht, sondern vielmehr diese Entscheidung nach den eigenen Bedürfnissen zu treffen. Was ist denn gerade mein Bedürfnis? Und mein Bedürfnis war so sehr, raus aufs Land zu gehen, ins Grüne, verbundener mit den Jahreszeiten zu sein, weniger Eindrücke zu haben, einen Ort zu haben, der einen Rand hat. Und ich habe gedacht, ich möchte das probieren. Ich sehne mich danach, das ist mein Bedürfnis, ich will das probieren. Und wenn es nicht klappt, dann sehen wir weiter. Zurückgehen könnte ich immer, aber wer weiß, was sich daraus ergibt und auf mich wartet. Und das ist natürlich immer auch ein bisschen Mut und vor allem Vertrauen. Und ich finde, Vertrauen ins Leben zu haben, ist schwer, weil wir am liebsten immer so einen kleinen Vorschuss hätten und den gibt's halt nicht. Das sind die Dinge, die mir geholfen haben, wieder ins Entscheiden zu kommen. Und so halte ich das tatsächlich auch im Moment. Ich entscheide nach Bedürfnissen. Von mir, von uns allen. Ob das jetzt Schulentscheidungen sind, künftige oder auch berufliche Entscheidungen. Ich versuche das losgelöster von diesem großen Ganzen zu sehen und vor allem von diesem Bild, das von mir von außen existieren könnte. Zweite Frage. Wie kann ich Sicherheit in mir finden, wenn ich sie im Außen nicht finde? Unsicheres Zuhause, unsichere Zeiten. Also Politik, Wirtschaft, Klima. Ich finde die Frage unglaublich gut. Ich finde mich auch da sehr wieder und merke, dass das was mit mir macht. Also sowohl die gar nicht weit weg liegenden Kriege, das große Problem der Klimakrise, was meiner Meinung nach nicht ernst genommen wird. Und natürlich auch die wirtschaftliche Lage. Wenn ich mir angucke, wie auch meine wirtschaftliche Lage vor der Pandemie und vor dem wirtschaftlichen Einbruch war, dann ist es heute ganz anders. Also gerade ich als Selbstständige bin davon auch betroffen. Und da hat sich auch viel verändert. Und mir macht das auch Angst und Sorge. Und ich merke, dass das meine Entscheidung beeinflusst. Ich glaube, dass das auch mit reinspielt, dass wir in einem kleineren Ort wohnen. Raus aus diesem großen, wuligen, schnellen Leben. Und ich habe ehrlicherweise keine gute Antwort darauf. Ich bemerke, dass mich das beeinflusst und dass das was mit mir macht. und dass ich mich immer wieder ins Hier und Jetzt holen muss und mich daran erinnern muss, was ist mein Handlungsspielraum, was kann ich tun und was liegt nicht in meiner Hand. Aber ich würde die Frage einfach gern an euch rausgeben. Ich stelle mal eine Fragerunde ein, sowohl bei Spotify als auch im Gruppentherapie-Channel bei Instagram. Und dann könnt ihr ja mal sagen, was euch hilft, mit dieser Unsicherheit umzugehen und diese Sicherheit in euch zu finden. Das würde mich sehr interessieren. Ich checke aus mit dem Gefühl, gerade nicht zu wissen, was ich fühle. Ich werde mir jetzt erstmal Mittagessen machen und eine Pause, um wieder ins Fühlen zu kommen, Leute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder gute Nacht, was auch immer.